Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Welthistorische Ereignisse stehen an, liebe Zuschauer. Donald Trump hat angekündigt, Friedensverhandlungen mit Wladimir Putin zu führen. Und das womöglich sogar über die Köpfe der Europäer, die ja noch kriegsbegeistert sind teilweise, und über die Köpfe der Ukraine hinweg. Und was diese Entwicklungen für uns hier in Deutschland bedeuten, das zeige ich Ihnen und natürlich mein Gast im Gespräch. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Alexander von Bismarck hier bei uns bei Privatinvestor TV habe. Herr von Bismarck, guten Tag.
Ja, herzlich willkommen.
Danke, dass Sie dabei sind. Ich stelle Sie nochmal ganz kurz vor, obwohl man sie ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich vorstellen muss. Sie sind ein Nachfahre des Reichskanzlers Otto von Bismarck, sind Unternehmer und seit sehr vielen Jahren engagiert im Dialog mit Russland vor allem und für die Diplomatie in Europa engagiert. Und von daher, Herr von Bismarck, meine Einstiegsfrage. Ich würde gerne mal etwas historisch beginnen. Und zwar als eine der wesentlichen Ursachen für den Ersten Weltkrieg und alles, was danach kam. Manche Historiker bezeichnen das ja sogar als einen modernen 30-jährigen Krieg, also Erster und Zweiter Weltkrieg. Als eine wesentliche Ursache dafür galt ja, dass die Sicherheitsarchitektur von Otto von Bismarck durch den damaligen deutschen Kaiser aufgekündigt wurde und vor allem der Vertrag mit Russland aufgekündigt wurde. Würden Sie das...
Aufgekündigt wurde er ja nicht. Er hatte ja eine Laufzeit und der Kaiser hat diesen Rückversicherungsvertrag nicht verlängert, obwohl ihn Otto von Bismarck immer wieder gebeten hat, verlänger den. Es ist ganz wichtig. Und er hat ja auch ein so schönes Zitat gebracht: Wenn Russland und Deutschland Freunde sind, geht es Europa gut. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Merkmal. Und leider ist das nicht aufrechterhalten. So rutschten wir dann auch in diesen Ersten Weltkrieg.
Würden Sie da Parallelen sehen zur heutigen Zeit, zur Russlandpolitik?
Ja, ganz massiv. Wenn man sieht, dass Europa oder die EU, wollen wir mal sagen, Europa ist ja Russland inbegriffen, dass die EU es nicht verstanden hat, gleich zu Beginn des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland diplomatisch einzugreifen. Hätte sie das getan, ich will nicht darüber diskutieren, ob man Waffen liefern soll oder nicht an die Ukraine, sondern letztendlich, egal was letztendlich das ausgelöst hat und warum man auch da weiterhilft, warum hat man nicht gleichzeitig diplomatische Bemühungen, um diesen Konflikt so schnell wie möglich zu beenden? Wir wissen ja, dass es in der Türkei, in Istanbul, eigentlich nach 6 Wochen des Einmarsches der Russen in der Ukraine eigentlich schon eine Vereinbarung gegeben hat, die paraffiert war. Und die Westeuropäer wollten dies zunichte machen, haben gesagt, nein, wir wollen Russland in die Knie zwingen. Und dass man das größte Land der Welt nicht in die Knie zwingen kann, vor allen Dingen, wenn sie auch noch Atomwaffen haben, das sollte eigentlich jeder wissen. Und das haben die EU-Leute völlig ausgeblendet. Und sind nur noch, man kann es eigentlich nur noch mit so einem Wort sagen, kriegsgeil. Und das ist unfassbar.
Da hat ja Donald Trump jetzt eine ganz andere Haltung. Wie schätzen Sie denn seine Initiative, seinen Vorstoß ein?
Eigentlich ist es ja schon länger bekannt gewesen. Im Wahlkampf hat er das ja sehr klar und deutlich gesagt. Ich habe nicht verstanden, warum sich die EU nicht schon nach seiner Wahl darauf vorbereitet hat und eigentlich mit den Amerikanern schon mal gesprochen hat, die dann später am 20. Januar die Regierung stellen, warum sie sich da nicht darauf vorbereitet haben, was müssen wir machen, wie können wir uns beteiligen, positiv beteiligen zu einer Diplomatie und zu einem Friedensschluss. Nein, es wurde in Deutschland vor allen Dingen von den Grünen und selbst von der FDP, die Strack-Zimmermann, gesagt, Waffen, 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 Waffen. Und wir hören es ja gerade gestern wieder sehr deutlich, man will 700 Milliarden ausgeben für Waffenlieferung und immer unter der Begründung, Russland will uns überfallen. Wofür es keinen Anhaltspunkt gibt, aber Es ist natürlich klar, diese Argumentation wird benutzt, um im Grunde genommen diese Freigabe, diese Bevölkerung mitzunehmen. Wir müssen doch viel, viel mehr Waffen produzieren. Und wenn man dann hört, dass Trump und Putin schon über Abrüstung gesprochen haben und beide sagen, darüber müssten wir vielleicht mal intensiver reden, finde ich das traurig, was die EU zurzeit an Bild abgibt.
Es scheint ja in manchen Staaten in Osteuropa oder Mittelosteuropa, wie jetzt beispielsweise Polen, den baltischen Staaten, Finnland und so weiter, auch so eine Art Revanchismus zu geben gegenüber Russland. Also, dass man sich jetzt eben freut, jetzt kann man den Russen schaden, jetzt kann man Russland vielleicht sogar zerstören. Wie schätzen Sie das ein? Also sollte man auf diese Länder hören oder sollte da gerade Deutschland auch etwas ja, dagegen halten?
Um Gottes Willen, wir dürfen nicht auf diese Länder hören. Ich verstehe Finnland gar nicht, weil die sehr kooperativ in den vergangenen 30 Jahren zusammengearbeitet haben. Sehr viele Russen, gerade aus St. Petersburg, sind nach Helsinki gefahren, haben dort eingekauft. Finnland hat davon sehr stark profitiert. Und wir wissen, wenn Unternehmer auch zusammen Geschäfte machen, die Länder zusammen Geschäfte machen, kommt man persönlich zusammen. Und dann ist man Freunde, gerade mit den Russen. Man muss zusammen essen und zusammen saufen. Dann ist man Freunde, dann geht alles viel einfacher. Und ich glaube, hier verkennt man eigentlich eins, die Handreichung, die die Russen uns immer gegeben haben. Man hat das immer weggewischt und sagt, das stimmt alles nicht. Doch, immer wieder wurde gesagt, wir sind bereit zu sprechen. Und ich muss das selber, ich habe es ja selber am eigenen Leib erfahren, als ich vor 2 Jahren nach Russland gefahren bin. Und ich habe gesagt, das will ich jetzt selber überprüfen, weil ich viele Russen kenne und Freunde auch. Und ich bin hingefahren nach Russland, habe auch mit sehr vielen Offiziellen gesprochen. Es war ganz einfach. Und die sagen, wir würden gerne mit euch sprechen. Warum nicht? Und ich glaube, Deutschland wäre das beste Land in Europa, was hier eigentlich gerade die Brücke schlagen könnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wäre Deutschland doch das Land gewesen, was in der ganzen Welt zeigt, wir sind für Diplomatie und Frieden. Wir möchten so schnell wie möglich mitten in Europa diesen Krieg beenden. Und das hat die jetzige noch Regierung versäumt.
Hierzulande hat sich ja jetzt auch die Münchner Sicherheitskonferenz ereignet, ein Forum, wo früher auch Russland selber teilgenommen hat, russische Vertreter wie der Außenminister Lavrov. Herr von Bismarck, Sie selber waren vor Ort. Wie waren da so Ihre Eindrücke, gerade auch vor der historischen Rede von J.D. Vance?
Ja, ich habe mit vielen Amerikanern gesprochen und die haben ja alle gesagt, wieso wird bei so einer Sicherheitskonferenz nicht Russland eingeladen? Unvorstellbar. J.D. Vance hat ja noch zusätzlich einen obendrauf gegeben und hat gesagt, warum drängt man im Grunde genommen Millionen von Wählern aus, indem man weder die BSW noch die AfD auch zu dieser Sicherheitskonferenz einlädt. Heusgen hat das nicht getan und das wurde eben auch von J.D. Vance kritisiert. Und ich bin der Meinung zu Recht, alle gehören an einen Tisch, egal was für eine Meinung jemand hat und wie er zu gewissen politischen Einstellungen steht. Wenn man etwas befrieden will, wenn man eine Sicherheitsarchitektur aufbauen will, dann gehören doch alle an einen Tisch. Das kann man nicht einseitig machen. Und das ist das, was J.D. Vance ja auch sehr deutlich in den Vordergrund gestellt hat. Und er hat dann noch einen obendrauf gesetzt, wo alle durcheinander kamen. Die wussten überhaupt nicht mal, es waren ja starre Gesichter. Die wussten gar nicht, dürfen wir klatschen oder nicht klatschen. Er hat es ja vorher angekündigt. Die hat mich sehr nett begrüßt. Aber ich hoffe, ihr klatscht nachher auch weiter, indem er gesagt hat, warum ist in Europa bei euch die Meinungsfreiheit eingeschränkt? Und das sehen wir überall. Mein YouTube-Kanal haben sie gesperrt, obwohl ich nur über Diplomatie und Frieden rede oder gerade weil ich über Diplomatie und Frieden rede. Und man merkt, also viele Freunde, die sind abgeschaltet worden, weil man eine andere Meinung nicht hören will. Und das ist das, was im Augenblick ich das Traurigste finde in Deutschland, dass wir gerade den Artikel 5 des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit ist für die Demokratie so wahnsinnig wichtig. Das heißt doch nicht, dass man die Meinung des anderen, der eine andere Meinung hat, teilen muss. aber ich muss mich mit denen auseinandersetzen und ich finde, es gibt auch keine Kontaktschuld. Man muss miteinander reden. Ich habe mit den Marxisten geredet, ich habe mit Rechten geredet, ich rede mit allen, um auch mir ein Bild machen zu können und auch meine persönliche Entscheidung, die ich dann treffen will, natürlich und argumentieren will, auch darzulegen.
Ja, Teddy Vance hat sich ja nicht persönlich mit Scholz getroffen oder auch mit Merz dafür, aber mit Alice Weidel. Ist dann jetzt die Zeit gekommen, mal so eine alternative Sicherheitskonferenz ins Leben zu rufen? Hat sich das Format damit nicht irgendwie überlebt oder überholt?
Ja, ich glaube, ich finde sowieso Quatsch, dass man solche Konferenzen mitten in einer Stadt macht. Es gibt genug Kongresszentren, die außerhalb liegen. Man trifft auch da gerade die Bevölkerung sehr stark, die das nicht versteht, weil nun alle Straßen gesperrt werden. Ist natürlich aus Sicherheitsgründen notwendig, aber ich weiß es, ich bin in St. Petersburg auf dem Internationalen Wirtschaftskongress gewesen. Das fand am Rande von St. Petersburg statt. Und das ist viel einfacher und logistisch einfacher. So wie der G8-Gipfel damals in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee stattgefunden, Heiligen Damm. Da ist nicht das Zentrale. Und wir haben es ja in Hamburg gesehen, den G7-Gipfel, wo dann Terror war. Das muss man doch nicht provozieren. Und ich glaube aber, dass diese Sicherheitskonferenz sich eigentlich selbst aufgegeben hat, wenn sie nicht alle Menschen an einen Tisch holen. Und das, finde ich, ist immer notwendig. Und jetzt zeigt uns das Trump, wie einfach das geht. Der ruft eben jemand anders an, wo die nicht unbedingt politisch die besten Freunde sind. Aber sagt, natürlich muss ich mit dem reden, wenn ich irgendwie... Ich muss einen Deal machen. Und eigentlich sind das eigentlich, man kann sagen, Interessen. Jeder hat seine Interessen, jeder sollte seine Interessen haben, jedes Land. Und dann kann man über die Interessen, wo haben wir gemeinsame Schnittmengen? Wo gehen wir hin? Und Trump ist einer, der sagt, ich muss nicht komplizierte Verträge irgendwie noch wieder verändern, weg damit, einen neuen hin. Und ich glaube, das ist, sehen wir in der Wirtschaft ja auch oftmals viel besser, wenn wir alte Verträge beiseite legen und neue Verträge machen, die sich anpassen an die aktuelle Zeit.
Ja, jetzt geht es ja an die Verhandlungen und in jeder Verhandlung gibt es ja auch Verhandlungsmasse. Bisher hatte der Westen ja die Position, Russland muss alles zurückgeben, inklusive der Krim. Wie schaut es denn aus, Ihrer Meinung nach? Was müsste man in Russland jetzt eher anbieten? Vielleicht, wie könnte man Russland entgegenkommen, damit hier ein Friedensschluss, ein positiver Verhandlungsschluss möglich wäre?
Also wir haben nichts, was wir anbieten können. Wir haben ja die Sanktionen, die wir da wegnehmen, trifft ja Russland überhaupt nicht. Das haben wir ja gemerkt. Die haben eine Wirtschaftsleistung, die nach oben geht, wir eine, die nach unten geht, weil wir uns selber mit diesen Sanktionen getroffen haben. Heute haben sie wieder gesagt, jetzt wir machen weitere Sanktionen. Ich weiß gar nicht, ob sie auf einem anderen Stern leben. Die leben in ihrer Blase im Europaparlament und in der Kommission. Merken die denn gar nichts mehr? Es ist unvorstellbar. Wir haben Russland theoretisch nichts anzubieten, sondern Trump kann nur sagen, wir müssen hier im Grunde genommen etwas gemeinsam, was wir gemeinsam wollen, machen. Aber Amerika ist weit weg. Trump ist auch der Meinung, die brauchen hier nicht mehr so viele Waffen, hat er ja schon auch angekündigt durch seinen Außenminister. Also wir haben alles verschlafen hier in Europa. Das oder in Westeuropa, das ist, ich will es mal sehr klar sagen, die EU hat es verschlafen. Und wenn ich dann sehe, dass selbst Russland sagt, sie haben überhaupt nichts dagegen, wenn wir die Ukraine in die EU aufnehmen, die wissen natürlich, was uns das kostet. Ja, es ist unglaublich. Und wir wissen ja auch, dass die Ukraine korrupt bis dort hinaus ist. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Die waren ja auf der Rankingliste ganz weit oben oder wenn man so ganz weit hinten, von welcher Seite man das auch mal betrachtet. Das würde eine sehr lange Zeit dauern, bevor das alles aber... dass die Ukraine für unsere Werte kämpft und so wie das damals gesagt wird, unsere Demokratie wird am Hindukusch verteidigt. Also wer solche schwachsinnigen Argumente hat, der sollte eigentlich aus der Politik gehen.
Jetzt hatte ich ja eingangs schon erwähnt, es könnte jetzt sein oder wird wahrscheinlich sogar so sein, dass über die Europäer hinweg entschieden wird. Und da meine Frage an Sie, könnte denn Deutschland hier noch eine eigene diplomatische Initiative auf die Beine stellen? Und wie könnte Deutschland auch sein eigenes Verhältnis zu Russland, jetzt auch unabhängig von den USA, wieder verbessern?
Ich glaube, es ist schwierig, die jetzige Regierung sowieso nicht mehr, aber auch eine neue Regierung. Wir wissen ja nicht, wie sie zusammengesetzt wird. Wenn die Grünen und die SPD wieder dabei sind, glaube ich, wird es sehr schwer. Obwohl gerade die SPD es ja war, auch mit Gerhard Schröder, der den Petersburger Dialog, den sie ja auch kaputt gemacht haben, unsere Regierung in Deutschland, solche Zeichen waren damals positiv. Und wenn man die letztendlich anbietet und sagt, komm, wir machen den Petersburger Dialog, wo die Nichtregierungsorganisationen und Menschen zusammenkommen, nicht nur die Politiker, sondern vor allen Dingen eben die Verbände, die Sportverbände, die Musik, die viele andere Bereiche, die Wirtschaft, dann wäre es gut. Und ich glaube, es sollten viele Menschen mal nach Russland reisen und mitbekommen, und es ist ja einfach durch das digitale Visum, dass man merkt, wie toll diese Menschen sind. Und wir haben eine sehr kulturelle Nähe. Und die Russen haben eine unglaubliche Achtung vor der Kultur, der deutschen Kultur, der Schriftsteller. Die sind ja so gebildet in Russland, das ist unglaublich. Da kommen wir ja überhaupt gar nicht mit. Wenn man sieht, wie die Menschen auf uns zugehen und wenn sie nach Moskau oder nach St. Petersburg in die Zentralen gehen und mit ganz normalen Menschen auf der Straße sprechen, die sind so freudig eigentlich, dass es immer Menschen gibt, die Deutschland ablehnen, auch gerade jetzt, weil wir so massiv dort mit eingreifen. Aber im Wesentlichen sind sie uns nah. Und ich glaube, es kann ganz schnell eigentlich auch wieder zwischen den Menschen eine positive Stimmung. Aber dann brauchen wir unsere Medien zu, die dabei helfen. Die Medien sind ja, die Mainstream-Medien sind ja so weit, dass sie sagen, wir müssen einen Hass auf die Menschen in Russland haben. Was für mich unbegreiflich ist. Russland trennt sehr stark die politische Elite und die Menschen. Und das ist das, was die viel sensibler tun als wir. Wir pauschalieren immer gleich. Putin oder die Regierung in Russland ist gleich ganz Russland, sind die Menschen. Nein, die politischen Eliten sind immer die, haben die Führung natürlich und die haben die Interessen des Landes zu vertreten. Aber die Menschen denken oft auch anders und einfacher und sagen ja, das ist nicht unser Job, sondern unser Job ist eigentlich unter den Menschen friedlich zusammenzuleben.
Wie sieht denn die politische Lage innerhalb Russlands aus? Putin ist ja jetzt doch schon in einem fortgeschrittenen Alter, könnte man sagen. Man kann auch schon drüber nachdenken, ob er eines Tages dann einen Nachfolger findet oder vielleicht abtritt. Also gibt es hier solche Erwägungen und wie könnte die Zukunft Russlands aussehen jetzt innenpolitisch?
Also wenn Sie in Russland sind, ich bin ja letztes Jahr, ich fliege jetzt wieder nach Russland im April zum Wirtschaftsforum nach Moskau und Sie werden im Augenblick, merken Sie, dass die Menschen hinter ihrer Regierung stehen. Und das ist das, was in Deutschland ja genau das Gegenteil ist. 80% oder mittlerweile schon 90% lehnt ja die jetzige noch Regierung ab. Das ist in Russland nicht der Fall. Sie haben eben ein anderes Verständnis wie bei uns. Sie mischen sich nicht in diesen politischen Alltag ein jeden Tag. Sie diskutieren viel. Da ist eine ganz offene Diskussion. Wenn ich da bin, die reden alle ganz offen, was sie gut oder schlecht finden. Aber sie mischen sich nicht in die politischen Entscheidungen ein, so wie wir immer der Meinung sind, wir müssen uns überall einmischen und wir müssen uns einbringen. Das würde die Demokratie stärker machen. Aber wir sehen ja schon, wir werden ja in gewissen Dingen eingeschränkt. Oder es werden Regierungsgelder genutzt, um andere Vereine auf die Straße zu bringen, die gegen die CDU und gegen die AfD losmarschieren sollen und Demonstrationen anzetteln sollen. Das passiert eigentlich in Russland nicht. Die Menschen leben dort ganz normal. Wenn man über die Straßen geht, da ist nicht was von Unsicherheit oder irgendetwas, sondern die leben ganz normal. Alle Firmen, die angeblich nicht mehr in Russland beliefern. Alle Firmen sind vor Ort. Wenn Sie in die Kaufhäuser gehen, wenn Sie in diese Malls gehen, alle Firmen sind noch nach wie vor da. Das ist ein Trugschluss, dass wir Sanktionen verhängt haben und auch alle anderen Firmen haben im Grunde genommen sich mit Russland abgekapselt. Nein, es ist alles nach wie vor da. Welche Wege das immer dahin findet, ist eine andere Sache.
Jetzt hat ja die deutsche Diplomatie mal einen exzellenten Ruf in der Welt. Ich sage auch bewusst hatte.
Ja.
Man kann sich des Eindrucks nicht wehren, dass das Ganze unter Frau Baerbock vor allem, aber auch schon vorher zum Beispiel unter Heiko Maas sehr stark gelitten hat. Also dass man eben hier diplomatisch andere Länder, vor allem auch den sogenannten globalen Süden, die BRICS-Länder, vor den Kopf gestoßen hat. Wie ist Ihre Einschätzung und was würden Sie sich von einem zukünftigen Außenminister denn erwarten?
Ja, also wir hatten einen wahnsinnig tollen Außenminister von der FDP, das war der Genscher. Der hat bis in die Nacht seine Diplomatie in den Gesprächen mit anderen Ländern hinbekommen. Er hat das selbst mit Ländern hinbekommen, die nicht unserer Auffassung waren. Wir wissen es ja, in der tschechoslowakischen Botschaft damals, als die DDR-Leute dort hingeflüchtet waren, hat er so lange darum gekämpft, dass diese Menschen ausreisen durften nach Westdeutschland. Und da sieht man, dass er auch mit ganz anderen Mitteln und gearbeitet hat, während Baerbock ja mit immer dem erhobenen Zeigefinger lief, ihr müsst so leben wie wir. Nein, das können die anderen Länder doch gar nicht. Die haben nun mal eine andere Struktur. Da leben nun mal viel mehr Menschen. China vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, ist doch unvorstellbar. Das kann man doch nicht machen. Das müssen die Menschen schon selber verordnen. Wir dürften uns da nicht immer so einmischen und denen letztendlich solche Sachen vorschreiben. Man muss immer die Regierungen so nehmen, wie sie sind. Wir haben keine anderen in den anderen Ländern und dann muss man auch mit denen sprechen. Und nur indem man immer wieder Gespräche mit denen führt, kann man sich doch auch annähern. Aber deshalb ist das so wahnsinnig wichtig. Man muss gesprächsbereit sein. Man muss nicht sagen, ihr wollt ja gar nicht mit uns sprechen, dann soll man es immer mal wieder versuchen. Putin ist selbst ans Telefon gegangen, als Scholz sagt, ich rufe ihn noch mal wieder an. Das finde ich positiv, auch wenn man nicht auf einen Nenner gekommen ist. Aber nur immer wieder, wenn man das tut und wenn man letztendlich sagt, wir sind gesprächsbereit und wir wissen, dass über die Wirtschaft vieles so einfach ist. Denn wenn die Wirtschaftsleute mitfahren mit einem Außenminister und in dem Land, Franz Josef Strauß hat das früher mit Bayern sehr positiv gemacht. Er hat gesagt, ich nehme die Wirtschaftsleute mit in ein anderes Land, damit sie Geschäfte machen können. Das ist mein Job. Ich muss denen helfen, damit dann im Grunde genommen gemeinsam eine positive Sache entsteht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Viele sagen ja mal, Wandel durch Handel. Es ist ein ganz massives Stück dran. Wenn man wirtschaftliche Beziehungen hat, kommt man viel einfacher und viel schneller zusammen. Und wenn das ein neuer Außenminister kann, dann wäre das positiv.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass die Nord Stream Pipeline auch wieder eröffnet werden kann, beziehungsweise Russland wieder Rohstoffe nach Deutschland liefert?
Also ich bin immer positiv und ich glaube auch, dass hinter den Kulissen sehr viel auch mit den Amerikanern darüber gesprochen wird. Es haben ja schon amerikanische Firmen Interesse, das zu kaufen und natürlich damit Geld zu verdienen, gar keine Frage. Natürlich müssen wir doch Geld verdienen, damit wir unsere Sozialkosten zahlen können. Denn wenn wir kein Geld verdienen, können wir auch keine Steuern zahlen. Also es ist ganz wichtig und für die deutsche Wirtschaft ist es so immens wichtig. Ich höre das von so vielen Freunden, die sagen, wir wissen nicht mehr, wo wir die Energie herkriegen, günstige Energie herkriegen, um konkurrenzfähig zu sein. Wir sehen das in den Ländern, in China und in USA, ist die Energie so günstig, dass sie natürlich ganz anders herstellen können. Es trifft bei uns natürlich ganz massiv auch die chemische und die Stahlindustrie. Und klar, dass die Firmen jetzt sagen, wir können das hier nicht mehr, wir gehen ins Ausland. Wir gehen nach USA, da kriegen sie auf dem silbernen Tablett noch Fördergelder bekommen und in China gehen sie auch hin, weil ihnen diese Sachen ermöglicht werden. Und wenn wir als Deutsche das nicht begreifen, und ich höre das auch, ich habe das selbst in meinem eigenen Bundesland, wo die Chemieindustrie ja ganz stark ist, in Leuna hier in Sachsen-Anhalt, die sagen, wir brauchen dieses günstige russische Gas. Es heißt doch nicht, wir müssen 80 oder 90% Energie von Russland holen. Es reicht doch auch, wenn man 30 oder 40%. Was ist denn daran schlimm? Jetzt sind wir abhängig von Amerika, dass die uns das alles liefern. Wenn die mehr Energie brauchen, kriegen wir auf einmal weniger. Und deshalb ist es doch wahnsinnig wichtig, dass wir das auf breitere Schultern bringen und nicht einseitig uns das holen, aber auch eben ein Mix. Und da brauchen wir das günstige Gas, da geht kein Weg dran vorbei.
Ja, vielen Dank. Dann noch eine Frage zum Abschluss. Gerade auch was das Verhältnis Deutschlands zum Rest Europas betrifft und die Frage der europäischen Integration versus der deutschen Souveränität, wie wir ja am Ukraine-Konflikt jetzt sehr gut gesehen haben, hat sich die Mehrheit der europäischen Länder zusammengeschlossen auf eine Linie. Allerdings, gut, vielleicht noch mit Ausnahme von Ungarn, wo Orbán jetzt wieder auf Russland...
Slowakei, ja.
Genau.
Ja.
Aber diese Linie war ja nicht unbedingt im Interesse Deutschlands. Also sehen Sie da auch eine Tendenz, wo vielleicht Deutschland sich auch mehr wieder emanzipieren sollte oder seinen eigenen Weg gehen und aus diesem europäischen Verbund sich rausentwickeln sollte?
Also ich fand das schon immer traurig, dass wir keine eigenen Interessen haben. Und ein Land muss Interessen haben. Für seine Menschen, für die Wirtschaft, für sein System, dieses Sozialsystem, was wir haben. Und dann, wenn wir das nicht machen, weil wir immer abhängig von den USA gewesen sind, wir haben immer von den USA vorgeschrieben gekriegt, was wir zu tun haben. Und wir haben es gemacht. Und vielleicht schafft es jetzt durch Trump, der auch sagt, ihr müsst jetzt mal eure eigene Sicherheit in die Hand nehmen. Wir werden hier nicht immer alles zahlen und machen. Vielleicht kommt das ein Stückchen, dass wir selbstbewusster werden und dass wir nicht immer diese Belastung des Zweiten Weltkrieges und die Folgen danach noch einfach immer wieder neu sagen. Selbst Russland sagt, die Menschen, die jetzt leben, haben diesen Zweiten Weltkrieg ja nicht mitgemacht und nicht verursacht. Man muss auch mal ein bisschen, nicht, dass man sowas vergessen sollte, aber man muss auch mal sagen, man kann wieder stolz vielleicht sein auf sein eigenes Land, ohne gleich Nazi zu sein. Also ich möchte doch auch meine Deutschlandfahne mal hissen und so wie es die anderen Länder alle machen, wenn es um nationale Ereignisse geht oder Sportereignisse. Warum dürfen wir das nicht? Wir werden ja gleich immer in eine Ecke gestellt. Und da tragen eben die Mainstream-Medien ein erhebliches Teil zu bei. Und ich glaube, wir sollten in den Medien wieder offener werden, dass wir mal sagen, was hilft uns da? Und das würde insgesamt Europa auch insgesamt helfen, weil wir sehen es an den anderen Ländern, Frankreich ganz massiv vorneweg, die sind nationalstolz, haben den auch, andere Länder auch, Italien auch besonders. Warum dürfen wir das nicht haben? Ich glaube, wenn wir ein bisschen selbstbewusster wieder auftreten dürfen, dass man uns auch lässt, dass das die Engländer nicht so gerne sehen, das weiß ich, aber das ist doch eine Entwicklung und ich hoffe, dass die jungen Menschen, die viel vernetzter sind in der Welt, die auch gar keine Feinde unter den Leuten haben, unter ihren eigenen Laden, die können mit den Türken ganz einfach umgehen, mit den Chinesen einfach umgehen, die studieren zusammen, die haben Freundschaften. Mein Sohn hat immer 25 Gäste hier zu Silvester über 3 Tage. Da kommen sie aus allen Ländern der Welt angereist und die feiern gemeinsam. Das ist doch schön und ich glaube, wäre ein gutes Beispiel für Deutschland, wenn wir so miteinander umgehen können.
Lieber Herr von Bismarck, vielen Dank für dieses tolle, spannende Gespräch. Liebe Zuschauer, teilen Sie uns auch gern Ihre Meinung mit hier im Kommentarbereich unter diesem Beitrag. Und Herr von Bismarck, das letzte Wort gehört Ihnen.
Ja, ich hoffe, wenn Sie das noch vor der Wahl ausstrahlen, würde ich mich sehr freuen, wenn möglichst viele junge Menschen, weil es ist ja deren Zukunft, wenn möglichst viele junge Menschen zur Wahl gehen würden am 23. Februar und ganz alleine ihre persönliche Entscheidung wählen. Ich mache keine Wahlempfehlung. Ich finde, ihr müsst eure Entscheidung treffen. Und was ich hoffe, ihr seid für Frieden und ich hoffe, ihr seid für Diplomatie. Das wäre schön, wenn wir das wählen. Dann kommen wir ein ganz schönes Stück weiter und dann ist auch die Euphorie wieder da, um ein Wachstum anzuschieben.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.